mit Thies.
Michael Hatzius ist studierter Puppenspieler. Er ist der mit der Echse. Hallo nach Berlin.
Ja, hallo. Wo bist du, sitzt du da genau? SWR 3, das ist ja,
ja
nicht
jetzt
2 und nicht 4, das ist ja 3.
Wo
ist
ja,
das
jetzt genau? Mal gucken. Ja, was drehst du?
Na, wahrscheinlich rund um Frankfurt, Mainz und Hamburg.
Baden-Baden.
Baden-Baden, das meine ich doch. Das meinte ich eigentlich.
Wie ist das Puppenspielen zu dir gekommen? Was war so die Initialzündung?
Ich war in einer Jugendtheatergruppe hier in Berlin, weil ich wollte eigentlich Schauspieler werden oder generell Menschen unterhalten von der Bühne aus. Und da bin ich mit 15 Jahren in eine Jugendtheatergruppe gegangen. Die wurde von Puppenspielern angeleitet und da habe ich das kennengelernt und dann meine gesamte Jugendzeit quasi in diesem Theater verbracht und wir haben die Premieren begleitet, unterstützt, die Stücke tausendmal angeguckt, von vorne, von hinten und dann war die Begeisterung da und auch plötzlich das Wissen darum, dass man das studieren kann und dann bin ich dafür entbrannt.
Wenn du sagst, du wolltest natürlich Menschen unterhalten, dann gehe ich davon aus, dass die Familie den kleinen Michael auch schon als Unterhalter kennengelernt hat. Was erzählen deine Eltern, deine Großeltern, was erzählen die über dich?
Ja, also meine Großeltern erzählen mittlerweile nicht mehr allzu viel, aber nichtsdestotrotz habe ich die auch ausführlich alle unterhalten. Also immer schon gerne meine Umwelt beobachtet, Menschen, Stimmen, irgendwas nachgemacht oder als Kind Texte auswendig gelernt, dann getan, als wenn ich lesen kann. Später in jeder Schultheater oder Schulweihnachtskonzert mir den Moderationsjob unter den Nagel gerissen und so weiter und so fort, wie das eben so läuft. Und dann ist das immer sehr wohlwollend begleitet worden, ob von Eltern, Lehrern, Mitschülern oder so. Zumindest habe ich die anderen ausgeblendet.
Was hast du im heimischen Wohnzimmer aufgeführt?
Im heimischen Wohnzimmer, es war eigentlich, ich kann mich tatsächlich mehr erinnern, so das Abendessen bei uns war immer sehr, sehr unterhaltsam, weil meine Eltern versucht haben, eben ein Gespräch über Dinge zu führen, die man regeln müsste, während ich das also die ganze Zeit irgendwie mit verschiedensten Stimmen und irgendwelchen Wörtern, die ich stumpf wiederholt habe in verschiedenen Gesti, konterkariert habe. Ja. Und das war ja sehr chaotisch und auch sehr lustig.
Das heißt, gib uns nur ein kleines Beispiel. Ich möchte mir das gerne vorstellen, wie das war, so am Abendessentisch. Es ist ja herrlich, Eltern unterhalten sich was und was sagst du zum Beispiel?
Das kann man nicht, das ist ja alles so lange her,
das reißt
da jetzt tiefe Dinge wieder auf. Aber ich habe auch immer noch auch einen Bruder, der ziemlich lustig ist und der auch immer mit sehr trockenen Kommentaren das Ganze begleitete, die mir dann vielleicht noch eher sogar Erinnerungen sind als meine eigenen Dinge. Ja. Also ich erinnere mich, meine Mutter sagt, regte sich auf, dass wir also nicht genügend mit aufräumen oder die Dinge sauber machen und skizzierte ihr Szenario, es verkommt alles. Und mein Bruder sagte dann zu sowas ganz trocken, aber es vergeht auch wieder.
Wenn du jetzt das studierst, dieses Studium des Puppenspielers und es sind immer noch Menschen überrascht, dass das ein komplettes Studium ist. Sag mal, welche Fächer gibt es im Rahmen des Studiums?
Na, man kann sich das ähnlich wie eine Schauspielausbildung vorstellen, wenn man sich eine Schauspielausbildung vorstellen kann. Ja. Also es gibt natürlich Schauspielunterricht. Also wie gehe ich mit meinem Körper, meiner Stimme, meinen Gedanken so um, dass der Eindruck entsteht, ich bin jemand anderer als sonst. So. Ja. Und wie trete ich dann in irgendwelche dramatische Handlungen ein mit noch jemand anderem auf der Bühne? Das ist ja so vielleicht der Kern der Schauspielausbildung. Und dazu gehört dann Körperstimmtraining, Sprecherziehung, Bewegung, Akrobatik, Pantomime, Reiten, Tanzen, Fechten, Dramaturgie, Theatergeschichte, sowas. Mhm. Aber darüber hinaus beschäftigen wir uns in diesem Studium dann eben damit, wie ich diesen Darstellungsvorgang in etwas übertragen kann, was per se nicht lebt, wie zum Beispiel Zeitungspapier, Reißzwecken oder Puppen. Und dann untersuchen wir genau diese Dinge, die eigentlich nicht leben und auch vielleicht gar nicht für einen Theatervorgang vorgesehen sind. Danach, was es für ästhetische und poetische Kräfte hat, wenn man die trotzdem dafür nimmt.
Mhm. Über die Puppen sprechen wir ja sowieso noch. Aber wie bringt man Zeitungspapier zum Sprechen oder wie macht man Zeitungspapier lebendig?
Letztlich genauso wie auch jede andere Puppe oder wie, wie alles, was irgendwie leben muss. Also das Zeitungspapier muss Dinge erfüllen, die wir, wenn wir sie sehen, als lebendig, unser Gehirn als lebendig übersetzt. Zum Beispiel atmen, also kleine Atemimpulse ins Zeitungspapier zu bringen. Es muss aus sich heraus Kräfte entwickeln. Das machen ja lebendige Körper im Allgemeinen auch. Also man definiert, wo irgendwo in der Zeitung vielleicht die Mitte ist, wo ist so ein bisschen das Zentrum dieser Zeitung, von wo entwickelt die Kräfte. Und wie überträgt die diese Kräfte, wenn die was schieben muss, ziehen muss, laufen muss? Und das nächste natürlich, was uns lebendig werden lässt, sind die Sinne. Was, wenn sozusagen hinter der Zeitung raschelt, dann muss die sich natürlich erschrecken und sich umgucken, weil die das gehört hat, weil die das übersetzt und denkt, was war da? Und dann kommen Gedanken dazu. Und all die Dinge zusammen machen wir den Eindruck, das lebt ja.
Welche Szene war das zum Beispiel, in der eine Zeitung eine Rolle spielte, eine lebendige Rolle?
Naja, wir nehmen die Zeitung im ersten Studienjahr in dem Studium vor allem als Übungsmaterial, weil es davon eben reichlich gibt. Niemand hat schlechtes Gewissen, das zu verschwenden. Mhm. Ja, wenn man das jetzt irgendwie da irgendwie mit Diamanten machen würde, dann würde jeder denken, oh, das darf ich nicht schmutzig machen oder so. Ja, Zeitung von gestern ist wertlos und das kann man in rauen Mengen nehmen. Das ist sehr beweglich, trotzdem kriegt es aber eine Form, die nicht völlig in sich zusammenfällt. Und dann kann man auch daran schon gucken, was kriegt das für eine poetische Kraft, wenn eine Zeitung zum Beispiel vor dem Suizid steht und das Zeitungsmännchen sich dann letztlich mit dem Feuerzeug selbst anzündet, dann hat man es vielleicht eben noch lieb gewonnen, aber in der nächsten Sekunde ist es tatsächlich weg oder hat sich deutlich verändert, kommt als schwarze Asche, fällt es runter. Das kann dir kein Schauspieler, zumindest kann das jeder Schauspieler nur einmal machen. Mit Zeitungspapier kann man das jeden Abend neu machen. Und das kriegt natürlich eine poetische Kraft, die spannend und schön zu untersuchen ist.
Wir haben ein kleines Gefühl schon dafür bekommen, dass Puppenspielen unglaublich schwierig sein kann, unglaublich komplex sein kann. Insofern war das ein tolles Beispiel. Gehen wir mal konkret auf die Puppen. Ein Puppenspiel wird gerne mal unterschätzt, natürlich von den Menschen, weil die ja gar nicht verstehen, was da für Mechanismen im Hintergrund alles zusammenarbeiten. Was ist die ganz große Schwierigkeit beim Puppenspielen? So gerade vielleicht so in der Anfangszeit oder wenn man das lernt?
Ach, ich glaube, die Schwierigkeit, da hat jeder auch irgendwie eine andere Schwierigkeit. Also dem einen fällt es vielleicht schwer, auch selber als Mensch hinter das Material zurückzutreten. Also wirklich die Kraft wirklich umzuleiten, dass man nicht nur so halb auf den Menschen, halb auf die Sache oder vielleicht nur auf den Menschen guckt und denkt, okay, da ist ein Verrückter mit irgendwas in der Hand, sondern dass du wirklich den Fokus verlegst in dieses Material. Dass das in dem Moment das Zentrum der Aufmerksamkeit wird. Das mag vielleicht für den einen schwierig sein, für den anderen mag es vielleicht überhaupt schwierig sein, dieses Kind in sich auch wieder zu wecken, weil natürlich jeder sagen würde, was machst du denn da, das soll ein Studium sein mit Zeitungspapier, das ist doch Quatsch, löse mal Matheformeln, das ist was Richtiges, und wenn der das im Kopf hat, dann fällt ihm vielleicht überhaupt schwer, einen spielerischen Zugang zu finden. Der Dritte kriegt vielleicht einfach Rückenschmerzen, wenn er in einer blöden Position stehen muss, um dem Zeitungspapier Raum zu geben. Naja, und das sind ja jeder Student, der da auch anfängt, kommt mit einem anderen Hintergrund und mit anderen psychischer und körperlicher Konstitution dahin und die Dozenten versuchen dann eben individuell auch genau die einzelnen Schwierigkeiten vielleicht aufzulösen.
Dieses Jahr, diesen Sommer, feierst du ja 10 Jahre Echse.
Ja.
10 Jahre mit der Echse. Wie war der allererste Auftritt? Das war beim Theaterfestival in Erfurt, das weiß ich. Wer hat dich da eingekauft damals? Wie kamst du dahin als Newcomer?
Ja, also ich hatte am Theater, am Puppentheater in Erfurt schon einige Produktionen in und auch nach meinem Studium als Gast gemacht.
Und, aber ohne Echse noch, oder?
Ohne Echse, genau, Echse? In verschiedenen Rollen. Und der Intendant des Theaters, der war ein großer Fan von mir und hatte mich dann eben gebeten, für sein Festival eine Figur zu entwickeln, die das Festival, wo verschiedene Gruppen aus allen Ländern eingeladen wurden, also beobachten kann und dann abends kommentieren kann. Also dass abends die Leute, die am Festival teilgenommen haben oder Zuschauer und so weiter, die haben sich abends alle in so einer Art Kneipe getroffen. Und da war die Idee, dass nochmal irgendein Vieh auftaucht und 20 Minuten über diese Stücke irgendwie herzieht, sich lustig macht, die irgendwie komödiantisch reflektiert, so als Tagesabschluss. Und naja, dafür haben wir dann eben mit den Puppenbauern gemeinsam die Idee entwickelt, das könnte ja eine alte Echse sein, die wie so eine Art Theaterintendant, der alles besser weiß und alles schon 1000 Mal in Jahrhunderten und Jahrtausenden anders gesehen hat, sich da drüber stellen kann. Und das funktionierte in diesen Tagen vom Festival von Mal zu Mal immer besser. Und ich tauchte immer mehr in diese Rolle auch rein, dass dann eben mehr Leute kamen und sagten, ey, mit diesem Vieh, da kannst du ja alles kommentieren, nicht nur Theater und diese Stücke hier, sondern die kann aus der ganzen Weltgeschichte erzählen. Und
weil die hat alles miterlebt.
Die hat alles miterlebt. Zudem ist sie auch noch medial fähig, in die Zukunft zu schauen. Also mein neues Programm ab nächsten Jahr, das heißt Exoterik, wo die Echse eben über die Vergangenheit hinaus auch sich damit befasst, ja, die Leute zu erkennen und ihre Probleme oder Nöte oder Sorgen oder Freuden der Zukunft auch schon vorauszusehen und mit ihnen zu besprechen und so weiter. Also die hat einen sehr großen Überblick. Das hat natürlich dann viele Möglichkeiten.
Aber warum können Echsen in die Zukunft schauen? Also dass sie so alt sind, die auch über 2000 Jahre, die hat alles miterlebt, das macht ja Sinn. Aber warum kann die jetzt in die Zukunft schauen? Bitteschön.
Ja, warum? Das ist natürlich dem Verstand nicht direkt zugänglich. Ich finde, sie hatte schon einen großen Vorsprung, dass sie als Echse sprechen kann. Auch das ist ja nicht ganz gewöhnlich. Also nicht jeder Echse, auf jede Echse trifft das ja zu, aber auf diese schon. Und da ist der Schritt in die Zukunft ja nur noch ein kleiner dann.
Wie hast du die Stimme der Echse gefunden?
Die Stimmen für die Puppen finde ich meistens im Spiel. Also, dass ich die Puppe zuerst habe und dann auch meistens vor dem Spiegel einfach die ausprobiere und in meinem eigenen Körper nach einer Stimme suche und die dann passend ist für die Maske, für das Gesicht der Puppe. Und manchmal gehe ich da aber auch von Vorbildern aus, die ich irgendwo gehört habe, zumindest als Ansatz und entwickle das von da weiter. Im Falle der Echse war das Vorbild so ein bisschen mein Schauspielprofessor, der also auch so ein bisschen so ein Bäuchlein hatte, sage ich jetzt mal, auch schon älter war, auch einen großen Überblick hatte und eine große Gelassenheit und der immer so durch den Gang der Schauspielschule jeden Tag so schlenderte und immer so vor sich hin macht. Und und er hatte immer so einen Stoffbeutel in der Hand. Und als ich zum ersten Mal die Echse in der Hand hatte, da wusste ich sofort, die muss so einen Stoffbeutel haben und muss erstmal machen. Und so fing das los, fing das an. Und dann kommt aus einem Ton kommt dann der erste Satz und dann lebt sich's irgendwie ein mit dem Charakter.
Wie hieß der Schauspiellehrer?
Professor Horst Havemann. Der ist leider verstorben mittlerweile.
Aber hat er die Echse noch miterlebt? Hat er sich erkannt?
Er hat die Echse auch mal bei den Swissness live gesehen. Okay. Also ist nicht, man kann nicht sagen, dass es jetzt eine exakt noch ihn meint, aber das war mal so ein Ausgangspunkt tatsächlich. Aber ich finde es immer schön, wenn dann die Leute kommen und sagen, oh, der ist genau wie mein Vater oder der ist genau wie ein Typ, den ich aus der Kneipe kenne oder wie mein Lehrer oder so oder wie der und der Politiker. Also wenn die Leute plötzlich sehen, das ist ein universeller Gestus, der auf viele zutrifft, dann stimmt irgendwas.
Jetzt hast du viele andere Tiere auch noch, auch wenn die Echse der Superstar ist, aber du hast ein vegetarisches Krokodil, du hast ein depressives Huhn, eine cholerische Zecke, du hast einen Hasen, der von einer Möhre Befehle bekommt, also du hast selber so eine Hasenmaske auf oben, so eine Hasenweste dazu und hältst dann in der Hand eine Riesenmöhre, die eine Lederjacke hat. Also dann hatte ich, genau. Wie hast du die Stimme für die Möhre denn zum Beispiel jetzt gefunden?
Also die Idee für die Sache kam, als ich im Radio ist eine schöne Sache übrigens, ne? Gehört habe, da haben sie eine Durchsage gemacht, ja, der Zug zwischen, was weiß ich, Magdeburg und Stendal, der fährt nicht, ein Nagetier hat ein wichtiges Kabel durchgebissen. Und dann dachte ich, okay, also wenn ich eine neue Show mache, dann finde ich das einen sehr dramatischen, wunderbaren Konflikt, dann wird da auch ein Nagetier ein wichtiges Kabel durchbeißen. Und so geht die Show auch los, großer Stromausfall und der Hase, also quasi ich im Hasenkostüm komme raus und entschuldige mich, dass der also jetzt aus Hungersnot da rumgeknabbert hat am Kabel. Und die Möhre übernimmt sozusagen die Form von der die Rolle der Security. Da kommt diese große Möhre und die hält mich mit einer Hand selbst so am Schlawittchen so fest. Und damit kann ich quasi spielen, dass diese Kraftübertragung, dass die Puppe stärker ist als der Mensch oder als der Hase in dem Falle. Und das ist für viele Leute faszinierend, weil sie auch diese Spielform noch nie gesehen haben, dass die Puppe quasi körperlich den Menschen dominiert. Ja. Und auch wenn er im Hasenkostüm steckt. Und die, den hatte ich einfach in der Hand und dann war irgendwie klar, das ist hier so in Berlin, aber was hast du hier Licht ausgemacht, Freundchen, was soll denn das da? Das sind so Typen, die so was man einfach hier in Berlin in jeder Grundschule von so einem Hausmeister mal am Ohr gezogen kriegt, wenn man da irgendwo ein Kaugummi ins Gebüsch gespuckt hat und nicht in den Mülleimer geschmissen oder so. Da kommen die plötzlich vorgeschossen und sagen, pass mal auf, Freundchen, meinst du, aber ganz schnell, kommst du mal her hier und so, ne? So entstand das und das passte wie die Faust aufs Auge auch auf das Gesicht der Möhre.
Von der Kobra weiß ich, sie spricht Sächsisch. Was macht die Zecke, die ich noch nie gesehen habe. Da muss man auch erstmal drauf kommen, eine Zecke zu bringen.
Ja, ich glaube, das kam mal aus einem Missverständnis. Ich habe irgendjemandem von der Echse erzählt, auch sehr lange und ausführlich. Und am Ende sagt er, ist ja krass, so eine Zecke. Also der hatte das einfach missverstanden, akustisch scheinbar. Und und dann fand ich die Idee aber gut, zu sagen, okay, so ein Vieh, also wirklich so ein Tier, was ja auch jeder kennt, wovor jeder irgendwie Schiss hat, was immer so ein Schreckgespenst ist, oh Gott, die Zecke und überall. Und wenn die einmal da ist, dann ätzt mir mein Gehirn weg und ich lande im Rollstuhl. Und also so ein kleines Teil, was so furchtbar ist und was, also oder furchtbare Auswirkungen haben kann, zumindest in den Köpfen der Menschen. Und also fand ich irgendwie spannend so zu untersuchen und wie die so drauf ist, so, ne, wenn die reden kann und so. Und die Zecke, was war die Frage, wie ich auf die gekommen bin?
Ja klar, auf eine Zecke muss man auch erstmal kommen als Tier auf der Bühne. Ich meine, Hasen und Schafe und sowas. Ja klar, das können wir uns vorstellen. Gibt es teilweise auch im Fernsehen. Aber eine Zecke nicht.
Ja, aber jetzt, ja. Man kann ja auch viele Tiere auch auf YouTube sehen, wenn man mal die Echse oder die Zecke auch bei YouTube eingeht, kriegt man sofort auch einen Eindruck. Das ist ein sehr großes Vieh, das fährt auf so einem Infusionsständer rum. Also ich sag mal so, die ist so Medizinball groß ungefähr, meine Zecke. Also die ist schon ordentlich vollgesaugt auf jeden Fall. Und die fährt auf so einem Infusionsständer rum, da hängt auch eine Blutkonserve dran. Und dann regt sie sich eben auf, dass die Welt eben, dass das alles so schwierig ist. Und man sitzt da und dann kommt keiner. Wenn einer kommt, dann hat das Hosenbein in der Socke drin und so weiter und so fort. Also das ist ja auch alles nicht so einfach als Zecke. Und immer wenn die sich dann richtig doll aufregt, gerne dann auch, wird das ganz gesellschaftskritisch dann, wenn er sagt, die Echse, oh Gott, die Zecke, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, bis sie sich so sehr auch in ihren Plattitüden verfangen hat, dass sie erstmal einen Schluck aus der Blutkonserve nehmen muss, um sich wieder ein bisschen runterzudimmen. Und dann geht es erstmal wieder. Dann merkt man, oh Gott, die will eigentlich auch nur viel Liebe haben.
Wie spricht die Zecke?
Das ist ja auch nicht so einfach, so in die Stimmen reinzugehen, ohne die Puppe zu haben. Das ist ja wirklich für mich auch ein ungewöhnlicher Vorgang. So in der Art. Ja, das kam daher, ich hatte eine Stimme für die Zecke gesucht, die sieht sehr grimmig aus und habe natürlich auch erstmal so grimmige Stimmen gesucht. Das war mir alles irgendwie, funktionierte noch nicht, war für mich noch nicht plastisch. Und dann habe ich mit dem Auto irgendwo geparkt und wollte was raussuchen, weil ich was googeln wollte. Und dann kam eine Frau mit einem Fahrrad, eine ältere Dame, wo ich offensichtlich vor dem Gartentor stand mit meinem Auto, was ich nicht gesehen hatte. Können Sie mal ein Stück hier wegfahren? Das sind nämlich genau die Leute. Ja, bleiben stehen, wo sie wollen und ich komme nicht durch. Und so, ne? Und ich dachte, das ist ja wunderbar. Bin sofort weggefahren in meinen Proberaum, habe die Zecke genommen und den Satz gesagt, das sind nämlich genau die Leute. Parken vor den Zäunen und ich komme nicht durch. Und da war der Gestus da war der Charakter da und alles war wunderbar.
Der Großteil des Programms bestreitet natürlich die Echse.
Ja.
Mag die überhaupt irgendwas? Die mag vor allem nicht. Ne? Also, oder mag die auch was?
Ja, die mag natürlich dann doch, wenn man sie toll findet und wenn man sie um Rat ersucht. Und ich glaube, ohne die Menschen wäre die Echse dann schon auch traurig.
Aber sie mag keine Schwaben.
Doch, sie mag auch Schwaben, aber sie ist natürlich als Tier auch verwundert, wie eigenartig die sprechen.
Ja.
Und wertet das im Programm auch entsprechend aus.
Genau.
Und stellt eben auch kritische Fragen, wie zum Beispiel, ob denn sexuell überhaupt noch was geht, wenn der Mann sagt, ich habe Lust. Ja.
Also ich glaube nicht. Oder was kommt in Stuttgart und im Schwabenland, was kommen da für Antworten aus dem Publikum dann?
Interessanterweise lachen die da genauso drüber wie
natürlich in Kiel und müssen sie auch, alles andere wäre peinlich. Man kann ja nur lachen.
Ja, aber sie lachen auch herzlich. Sie lachen nicht so. Also ich merke das auch genauso in Bayern und überall, wo die Echse also dann regionale Dinge anspricht, Sachsen und so weiter. Die Leute lachen da genauso und insgesamt glaube ich generell, dass die Menschen aus dem Munde der Echse mehr, sich gerne lieber vielleicht verarschen lassen als von einem anderen Menschen.
Das stimmt. Und dennoch gibt es wahrscheinlich Reaktionen überhaupt auf diese Echse. So, was hörst du so alles aus dem Publikum? Was sind die Sachen, auf die sie dann tatsächlich mal auch ganz aktiv reagieren?
Also zum einen hält nach wie vor die große Faszination an der Spielweise an sich. Das heißt jetzt mal unabhängig davon, was die Echse sagt, alleine, dass die da so lebendig so einen Abend gestaltet und dass die Leute sagen, meine Fresse, obwohl du gar kein Bauchredner bist und obwohl du den Mund bewegst, gucke ich 2 Stunden nur auf dieses Vieh und lass mich davon verzaubern und für mich ist das dann real. Mhm. So, und das ist auch jenseits jetzt mal des Inhalts immer noch eine große Faszination für die Leute oder immer wieder und ein tolles, also auch was ganz Emotionales, ganz Archaisches, wo sie sich wirklich öffnen und von tiefstem Herzen heraus lachen, weil da eben ja was Handgemachtes entsteht, was sie einfach in eine andere Welt holt. So. Mhm. Und das ist die eine Sache, die ich immer wieder höre, die Faszination so für die Animation, für die Lebendigkeit der Echse. Und das andere, natürlich neben den Geschichten, die die Echse erzählt, die mal unterhaltsam sind, mal vielleicht bewegend, mal, was weiß ich, für den einen oder anderen vielleicht auch mal dann uninteressant oder so. Was die Leute auch noch fasziniert, ist eben die Fähigkeit der Echse oder dass sie das macht, auf die Leute einzugehen. Also in allen meinen Programmen, auch im aktuellen Ecstasy, im nächsten Exoterik sogar noch mehr, bezieht die Echse immer auch die Zuschauer mit ein. Das heißt, es ist ganz viel Improvisation drin. Es geht immer konkret um den Ort, um die Leute, die dort sind und ihre Anliegen an diesen Guru sozusagen, an die Echse oder ihre Fragen. Ja. Und das ist dann für mich auch natürlich eine tolle Reise, weil ich ja dann nicht weiß, wo es hingeht. Und auch immer wieder überraschend und auch berührend, wie die sich öffnen. Also wie Menschen sich öffnen und einer Echse wirklich Dinge erzählen oder sich den als Gesprächspartner voll annehmen. Dann.
Wie zum Beispiel? Was ist so ein Beispiel dafür, wie sich jemand mal einfach geöffnet hat, was dich dann auch erstaunt hat?
Das sind immer so viele Sachen in den vielen Jahren passiert.
Man sieht den Wald vor Bäumen.
Man sieht den Wald vor Bäumen. Ja, und vor allem, wenn man selber wirklich, wenn ich wirklich selber drin bin und das Prinzip der Improvisation ist ja wirklich auch wach zu sein und alles zu nehmen, wie es ist, dann vergesse ich danach sofort wieder, was passiert ist. Weil wenn ich mich danach erinnern kann, dann stimmte irgendwas nicht. Weil dann war noch ein Rest von mir da, der mitschreiben konnte innerlich. Und dann war ich also nicht voll präsent. Sobald ich voll präsent bin, weiß ich 5 Minuten später überhaupt nicht mehr, was da an dem Abend gelaufen ist. Und aber trotzdem, ich sage jetzt mal so, da waren also von Leuten, die jetzt mal sagen, irgendwie, ja, mein Hamster ist krank, wann wird denn der sterben? Und bis hin zu Kindern, Jugendlichen, die dann fragen, was sie beruflich machen und von der Ex, also sich in verschiedene Casting-Situationen auf die Bühne spontan einladen lassen, um den passenden Beruf zu finden. Bis hin zum Flüchtling, den ich neulich auf der Bühne hatte, der irgendwie sagt, ja, werde ich mal irgendwie hier in Deutschland Fuß fassen können. Bis hin zu einer Frau, die irgendwie sagt, ja, meine Mutter war total dominant und hat mir dieses und jenes nicht ermöglicht im Leben und komme ich da nochmal ran und so weiter. Also verrückte Dinge.
Ja klar, die nehmen die Echse dann ganz ernst.
Total.
Was hast du dem Flüchtling sagen können, ob er hier nochmal Fuß fassen wird dann?
Ich ja sowieso nicht.
Also nein, entschuldige bitte, die Echse. Entschuldigung, wie konnte ich diesen Kardinalsfehler begehen?
Ja, ich habe mal einen wunderbaren Improvisationskurs gemacht bei Keith Johnston. Das ist ein Improvisationslehrer aus Kanada, der immer sagt, put yourself out of the way and something else can operate. Und das ist das ganze Geheimnis. Ich darf selber nicht mehr dabei sein.
Und genau, und deshalb ist es wichtig, dass du als Puppenspieler nie ins Publikum guckst.
Ne? Ja, genau. Also die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich ins Publikum gucke, dann sieht man einen, der ins Publikum guckt und guckt den natürlich zurück an.
Dann gibt es Augenkontakt und alles ist weg von der Echse.
Das kann ja szenisch auch Sinn machen. In dem Moment, wenn die Echse meinetwegen sagt, sich über mich lustig macht und ich dann kurz einen Blick ins Publikum werfe, kann es natürlich so einen Lacher erzeugen. Ja? Mhm. Weil, also dann so ein Blick dann von mir vielleicht in dem Moment mehr als 1000 Worte sagt, wie ich mich dann so fühle und dann wieder zurückgucke. Ne? Dann kann das durchaus witzig sein, aber dann muss es eine bewusste Entscheidung sein. Das ist für mich eben manchmal tatsächlich auch interessant, weil ich die Leute dann vor allem ja übers Gehör und so energetisch wahrnehme. Und erst auch sehr spät, also wenn sie direkt der Echse gegenüberstehen oder auf die Bühne kommen, dann mit einem Blick mal ganz kurz mal checken muss, was hier die Lage ist. Ne? Aber gerade wenn wir jetzt wegen Drehen mit der Echse irgendwie ein Spieler oder so, und der Kameramann sagt, komm, wir gehen da hin zu dem Mann mit der roten Jacke, dann muss ich erst mal gucken, so was, wo ist einer mit einer roten Jacke hier und so.
Was ist das überhaupt für ein Mantel, den die Echse da hat? Das ist dieses schwere, graue Leder.
Das ist eigentlich eine Uniform der Nationalen Volksarmee DDR.
Und so sieht es auch aus.
So sieht es nämlich auch aus. Und dieses Material war ja einfach sinnlich so eine schöne Anlehnung an dieses Echsige, an dieses Hautige, Ledrige so, ne? Und von der Farblichkeit dieses Erdende und so. Aber eigentlich ist das tatsächlich eine NVA-Uniform. Und mich hat auch mal ein NVA-General angeschrieben, dass er noch eine hätte von genau dieser Ausgabe. Weil ich habe mal recherchiert, wo kommen die her? Was ist denn das? Der Puppenbauer hat das auf dem Flohmarkt besorgt. Und war dann in solchen alten DDR-Reste-Verkäufen, habe aber nie genau die gefunden. Und dann schrieb mich einer an und sagte, ja, das war eine Sonderedition. Also Edition hat er, glaube ich, nicht gesagt. Das passt nicht so in den Sprachgebrauch der alten NVA-Generäle. Aber Sonderausgabe von einer Motorradstaffel-Schutzkleidung für die Niederschlagung des Prager Frühlings. Und das wurde kommt die her. Also der Motorradfahrer hat die auf dem Weg nach Prag gegen Regen geschützt.
Sehr schön. Nun bist du ja auch Familienvater. Hast du eigentlich mehr Kinder oder mehr Puppen zu Hause?
Also ich habe tatsächlich allerlei Kinder zu Hause. Zwei eigene und zwei, die schon da waren. Mhm. Also insgesamt vier.
Immer noch weniger als Puppen.
Aber immer noch weniger als Puppen, wobei ich die Puppen in der Garage, in einer Garage entfernt von meiner Wohnung lagere. Richtig. Und die Kinder nicht.
Aber die wollen natürlich regelmäßig, oder zumindest, ich weiß nicht, wie groß die jetzt sind, aber als sie klein waren, wollten sie sicherlich mit den Echsen, mit der Echse und den anderen Tieren spielen ein bisschen. Was hat der Papa dann gesagt?
Ja, nee, ja, also ich bin da nicht so, also ich lasse da meine Puppen eher in der Kiste drin. Mhm. Meine Freundin, die ist auch Puppenspielerin, die ist da irgendwie lässiger damit, auch mal die Puppen aus ihren Stücken irgendwie denen in die Hand zu drücken. Ja. Nee, ich will das gerne irgendwie auseinanderhalten und die kommen eh schon nicht umhin, in meine kreativen, von meinen kreativen Ergüssen sich nähren zu dürfen, in Form von verschiedenen Animationen und Geschichten und was man so macht. Aber meine ältere Tochter, die ist jetzt vier, die ist auch schon sehr gut drauf, was verschiedene Stimmen und Entwickeln von Geschichten betrifft.
Also als kleiner Kerl hast du am Abendessentisch deine Stimmen preisgegeben und das ist jetzt als Erwachsener genauso, gell?
Also als Erwachsener so, und ich sehe tatsächlich in meiner Tochter auch.
Du hast dich ja gar nicht entwickelt, sag mal.
Ich habe mich ja nicht entwickelt, aber ich ziehe mich alleine an kaufe ein.
Wenn du ein Theaterstück zum Beispiel spielst im Puppentheater, das kann ein Goethe sein, das kann ein Shakespeare sein, musst du den Text eigentlich auch komplett auswendig lernen dann? Damit du dich voll auf die Rolle konzentrieren kannst, denn du kannst ja nicht die ganze Zeit lesen. Oder kannst du?
Ja, natürlich. Also das ist wie beim Schauspieler dann, dass man natürlich den Text dann drauf haben sollte. Genau.
Die meisten würden nämlich denken wahrscheinlich, die lesen das ja alles da ab, ne? Aber geht nicht, ne?
Nee, wir sind ja da voll szenisch drin. Entweder in der Schauspielrolle oder in der Puppenspielrolle oder als Schauspieler, der die Puppe spielt. Da musst du den Text, solltest du den auf dem Kasten haben. Mhm. Wobei ich mich auch da manchmal schon drumherum gemogelt habe, indem ich dann einfach, ich hatte mal eine Regisseurin, die hat zu mir gesagt, du bist der erste Darsteller, der eine Viertelstunde Shakespeare sprechen kann, ohne dass ein Wort von Shakespeare ist. Und das kam dann so aus der Höhe und aus dem Wissen heraus, oh Gott, ich habe den Text nicht gelernt, ich kann mich an eine Probe Macbeth erinnern. Mhm. Und ich sah dann immer, wie die Regieassistentin, ich redete aber weiter auch in der Situation, und ich sah, wie die Regieassistentin mit dem Textbuch ganz verzweifelt die Regisseurin immer so anknuffte an der Seite, um ihr zu zeigen, das stimmt alles nicht. Und die hat die immer so weg, so lass ihn mal, das geht auch.
Okay, und es ging.
Ja, es ging. Aber dann zur Aufführung ist es den anderen gegenüber auch fair, wenn die Texte kommen, die sie erwarten.
Das Puppenspiel hat mehr gemeinsam mit der Menschenschauspielerei, als man denkt. Michael Hatzius, einer der erfolgreichsten Puppenspieler mit der Echse, hatte einen großen Comedy-Act und dazu noch ganz viele andere Tiere, zurzeit noch unterwegs mit dem Programm Ecstasy. Die Termine dazu hier bei uns in SWR Dreiland, die gibt es dann gleich ab Januar 2019, dann mit dem ganz neuen Programm unterwegs. Und da wird die Echse dann fleißig Tarotkarten fürs Publikum legen.
So sieht's aus.
Ja, okay. Was sagt die Zukunft über mich?
Die sagt für dich, wenn du weiter so hervorragend über deine Interviewpartner sprichst und so schlaue Fragen stellst, dann schaffst du es vielleicht sogar mal aus SWR 3 raus.
Michael Hatzius, Dankeschön nach Berlin und Gruß an die Echse.
Danke, danke für das Interview.
An deine Echsen, meinte ich. Gruß an deine Echsen alle, ne?
Talk mit Tees.